In den Schatten einer unscheinbaren Moschee predigt ein Mann Worte, die wie Gift durch die Luft sickern. Worte, die Menschengruppen verunglimpfen und Gebete für die Zerstörung von Feinden entfachen. Die Behörden nennen ihn einen Hassprediger, einen Sympathisanten von Al-Qaida, der Osama bin Laden verehrt und indirekt den Islamischen Staat unterstützt. Doch für seine Gläubigen ist er ein Helfer, ein liebenswürdiger Imam, der Nachbarn unterstützt, egal ob Muslim oder nicht. Ist er nun ein gefährlicher Extremist, der Deutschland bedroht, oder das Opfer eines Systems, das ihn falsch einschätzt? Tatort diesmal Bremen. Mein Name ist Julian Reusch, herzlich willkommen bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Fällen aus Norddeutschland. In dieser Folge tauchen wir ein in einen Fall, in dem es um einen jahrelangen Kampf um eine Abschiebung eines Mannes geht. Es geht um einen erbitterten Rechtsstreit, Razzien und widersprüchlichen Gerichtsurteilen. Über all das spreche ich heute mit Thilo Schröder von der Nordwestzeitung. Dort ist er Redakteur im Thementeam Polizei und Justiz. Hallo Thilo, schön, dass du mal wieder da bist.
Moin Julian, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Sehr gern. Wir haben schon einige Fälle zusammen besprochen, die verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Heute haben wir einen Fall, der, finde ich, schon außergewöhnlich ist, auch für Tatort Nordwesten. Ein solches Thema hatten wir, glaube ich, meiner Erinnerung nach noch gar nicht. Bevor wir jetzt aber über den Mann sprechen, um den es in diesem Fall geht, müssen wir noch kurz eine Begrifflichkeit klären. Denn uns wird dieser Begriff immer wieder in dem Fall auch über den Weg laufen. Die Abkürzung dafür ist IKZ. IKZ, was ist das?
IKZ ist das Islamische Kulturzentrum in Bremen am Breitenweg. Das ist ein Gebäude an der Hochstraße in Bremen, das jeder kennt, der schon mal auf der Autobahn da unterwegs war. Ja, Islamisches Kulturzentrum klingt erstmal nach einem schönen Ort, wo Menschen irgendwie sich treffen und beten. Das tun sie auch. Allerdings werden sie auch vom Verfassungsschutz in Bremen beobachtet, weil dieses IKZ als Anlaufstelle für Personen der salafistischen Szene gilt, nicht nur in Bremen, sondern auch im gesamten Bundesgebiet. Es finden dort die Freitagsgebete statt, die man auch aus normalen Moscheen kennt, die so große Resonanz haben, dass sie zweimal sogar durchlaufen werden, damit eben alle sich das anschauen können. Die Gebete werden auch übertragen seit Corona und finden dort auch ein noch größeres Publikum. Meist geht es dort um gemäßigt religiöse Themen, die sind aber auch in Teilen verfassungswidrig, das werden wir später noch kommen.
Ja.
Nur schon mal als Beispiel genannt, es gab einen Aufruf zur Ausgrenzung nicht-muslimischer Menschen, die ungläubig genannt werden. Insbesondere seit dem Nahostkonflikt im Oktober 2023 werden immer wieder antisemitische, also judenfeindliche Inhalte verbreitet. Es gab beispielsweise ein Bekenntnis zur Terrororganisation Hamas und gewaltbefürwortende Aussagen in dem Zusammenhang, dass Märtyrertum wird glorifiziert und so weiter und so weiter. Das Ganze wird vorgetragen häufig von Gastpredigern, sogenannten Islamic Influencern. Und wie alle Influencer haben die eine sehr große Reichweite, anders als das IKZ selbst. Und dadurch kommt eben diese Bedeutung auch zustande, weil sie eben diese Personen, die einfach sehr bekannt sind in der Szene, immer wieder zu Gast haben.
Also muss man sich echt vorstellen, wie so Popstars eigentlich auch tatsächlich auf sozialen Netzwerken haben die teilweise 10.000, 100.000 Menschen, die denen zuhören, die denen folgen, und solche Menschen kommen dann dahin, um ihre Predigten zu halten. Wir haben schon gesagt, es sind immer verschiedene Prediger, die dort ihre Predigten halten, doch jetzt kommen wir auf den Mann zu sprechen, um den es in diesem Fall geht. Über wen reden wir denn? Auch er ist ja einer dieser Prediger.
Wir reden über Abbes Chihi, ist lange Zeit Prediger gewesen im IKZ. Chihi ist 1975 in Tunesien geboren, ist ein sunnitischer Moslem, das ist die mit Abstand größte Glaubensgruppe im Islam, und ist 2001, also mit Mitte 20, mit einem Studienvisum nach Deutschland gekommen, weil er nämlich hier Maschinenbau in Bremen studieren wollte. Hat er auch gemacht, allerdings nicht abgeschlossen. Er hat auch einen Sprachkurs besucht, also sich erstmal anfänglich gut integriert. Hat laut eigener Aussage später auch sogar in Tunesien schon studiert. Also ist eigentlich ein Mensch, den man sich so als Fachkraft eigentlich sehr gut wünschen würde. Ingenieure sind immer gefragt. Jetzt ist er aber gleichzeitig 2004, also wenige Jahre nach seiner Ankunft, Schatzmeister in besagtem IKZ geworden. Schatzmeister, also Teil des Vorstands. Und seit 2006 ist er auch Imam und spricht regelmäßig Freitagsgebete dort.
Den Begriff Imam müssen wir, glaube ich, auch mal kurz erklären.
Genau, ich habe da eine Definition der Bundeszentrale für politische Bildung rausgesucht. Imam bedeutet demnach so viel wie Führer oder Vorsteher und im muslimischen Kontext eben bezeichnet das den Vorbeter in einer Moschee und wird allerdings auch für Personen genutzt, die religiöse und politische Autorität vereinen. Also das kann auch eine politische Führungsperson, eine Art Kalif oder sowas sein.
Okay, aber schon auf jeden Fall eine wichtige Position in dem IKZ, in so einem Konstrukt, sag ich mal. jemanden, der Einfluss auf jeden Fall auf Menschen hat.
Genau, auf jeden Fall das. So, und abseits dieser religiösen Tätigkeiten ist Chi auch ansonsten heimisch geworden hier. Er hat 2005 eine deutsche Staatsangehörige geheiratet und mit ihr auch im Laufe der nächsten Jahre 4 gemeinsame Kinder bekommen. Mit der Arbeit hat es nicht so geklappt. Wir haben schon gesagt, das Studium hat er abgebrochen. Er hat häufig von Sozialleistung gelebt. 2015 bis 16 kurze Zeit mal ein Lebensmittelgeschäft in Bremen gehabt, aber das war es eigentlich mehr oder weniger, was er in Tätigkeit hier gehabt hat.
Okay, also beruflich lief es nicht so gut?
Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Er ist 2016 ausgezogen und 2018 endgültig hat er sich getrennt von seiner Frau und scheiden lassen. Seine Frau ist später sogar aus Angst vor Nachstellung und Gewalt vor ihm zeitweise in ein Frauenhaus geflüchtet und hat 2019 eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, sodass Chi zeitweise seine Kinder und sie nicht mehr sehen oder kontaktieren durfte. Und später ist sie sogar aus Bremen weggezogen.
Es geht um Gewalt gegen sie und wer weiß, auch vielleicht sogar gegen die eigenen Kinder. Also er ist da kein unbeschriebenes Blatt, er wurde verurteilt.
Deswegen. Er wurde vom Amtsgericht Bremen verurteilt, 2022 war das, wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Ex-Frau zu einer Geldstrafe. Er soll sie mit Händen und Fäusten auf Kopf, Gesicht und Rücken geschlagen haben, sie mit einem Küchenmesser bedroht haben und gesagt haben, ich bring dich um. Und erst von ihr abgelassen haben, als sie sich eingenässt hat, sie dann auch noch verspottet deswegen und sie ist rein körperlich mit Schwellungen, Schleudertrauma und Schürfungen daraus hervorgegangen und von dem Seelischen müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, was das absolut mit einem macht. Zwischenzeitlich war Chi dann noch in Tunesien, um dort dann zu arbeiten und konnte, wie gesagt, später auch wieder begleitete Kontakte mit seinen Kindern haben und ab Ende 2023 dann auch unbegleitet.
Man merkt, ein Mann, der auch schon einiges an Vorgeschichte mitbringt. Du hast auch schon gesagt, dass das IKZ vom Verfassungsschutz Bremen beobachtet wird. Man hat die Sorge, dass dort mehr als nur, also weit über die Meinungsfreiheit hinaus gepredigt wird. Und deswegen ist dann ja auch das Innenressort Bremen aktiv geworden und wollte Abis Chihi loswerden.
Das ist richtig. Man muss der Vollständigkeit halber aber noch mal zurückblicken, weil es nicht der erste Kontakt der Behörden mit Chi war, neben dieser Verurteilung 2022. Er ist nämlich schon bereits seit 2006 nachrichtendienstlich in Erscheinung getreten, weil es da eine Sicherheitsabfrage gab im Zuge einer von ihm beantragten Verlängerung seines Aufenthaltstitels. Also er hatte ja erst dieses Studienvisum, dann war er verheiratet und dann hat er einen Aufenthaltstitel, der dann regelmäßig verlängert werden muss. Dazu hatte das Landesamt für Verfassungsschutz bereits eine Stellungnahme angegeben und Chihi war ja da schon 2 Jahre in der Moschee und dann auch seit 2006 als Imam tätig und hat gepredigt. Das heißt, die hatten da auch schon erstes Material über ihn. Es gab auch in den Folgejahren weitere Prüfungen, bei denen das Stadtamt Bremen teilweise die Aufenthaltserlaubnis sogar schon abgelehnt hat. Also da war schon der erste Schritt, wo man gesagt hat, der ist hier eigentlich nicht richtig, den müssten wir eigentlich ausweisen, der sollte hier nicht leben. Das Amt ist aber dann vom Verwaltungsgericht dazu gezwungen worden, die Erlaubnis zu verlängern, eben durch diese familiären Bezüge, weil er eben seine Frau und seine Kinder hatte, die er später ja dann, wie wir gesagt haben, nicht mehr hatte.
Okay, also dadurch ist er dann hier, konnte er dann hier bleiben, was er wahrscheinlich ohne Familie nicht hätte können.
Genau. Und es gab noch einen zweiten Zwischenfall im Februar 2015. Da gab es eine Razzia im IKZ vor dem Hintergrund, dass da ein Waffenhandel vermutet wurde und dann entsprechend das Gebäude durchsucht wurde. Es wurden aber weder Waffen noch Waffenhändler dort gefunden und auch ein Gericht hat später festgestellt, dass diese Aktion rechtswidrig war. Das muss man auch
dazu sagen. Ja. Also man hat schon lange dieses IKZ auf dem Schirm. Auch Chihi ist schon lange bekannt. Doch spätestens jetzt nach vielen Jahren, ich glaube, wir sind im Jahr 2021, will das Innenressort handeln.
Das Innenressort stellt fest oder bescheidet, dass Chihi ausreisen muss und verhängt ein Aufenthalts- und Anreiseverbot in Deutschland für 20 Jahre. Hintergrund sind unter anderem Predigtäußerungen, zu denen wir auch gleich noch kommen, aus den Jahren 2014 bis 2020. Da wurden insgesamt 36 Vorkommnisse vom Verfassungsschutz gezählt, die dafür relevant erachtet wurden. Demgegenüber steht Chis Bleibeinteresse, weil er eben diese Aufenthaltserlaubnis hat und seit mindestens 5 Jahren schon in Deutschland lebt und seine Familie hier hat. Aber er hat eben, wie gesagt, auch nicht damit aufgehört, seine Hasspredigten fortzusetzen. Und das hat dann dem Innenressort letztlich gereicht, zu sagen, das überwiegt und darum muss er ausgewiesen werden.
Du hast schon gesagt, oder wir haben auch beide schon gesagt, dass er als Hassprediger angesehen wird. Vielleicht müssen wir den Begriff auch mal definieren. Was ist eigentlich ein Hassprediger?
Das ist nicht so einfach, konkret festzumachen. Also ganz allgemein sind damit Geistliche und manchmal auch Politiker gemeint, die zu Feindschaft und Hass anstacheln oder und direkt zu Gewalttaten aufrufen. Es gibt allerdings keine einheitliche Definition. Das hat beispielsweise die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Abgeordnetenanfrage mal mitgeteilt. Also man kann keine bestimmte Personengruppe ausmachen oder auch da irgendwie Statistiken abfragen, wie viele Hassprediger wurden ausgewiesen. Das ist so nicht machbar.
Weil die Definition so unterschiedlich sein kann.
Genau.
Du hast schon angedeutet, es gibt ja auch ein paar Beispiele seiner Predigten. Vielleicht kannst du mal ein paar Auszüge vortragen, damit man weiß, was er wirklich konkret gesagt hat.
Ja, gerne. Ich habe aus diesen verschiedenen Jahren einige Beispiele mitgebracht. Beispielsweise aus 2014, da hat er gesagt in einer Predigt, O Allah, zerstöre deine Feinde, besonders die Koalition von Kuafa und Murtaz. Also Kuafa sind Ungläubige und Murtaz sind Abtrünnige. Und weiter, O Allah, zerstöre ihre Flugzeuge und alle Waffen. Also da ruft er im Prinzip zu einer Art Krieg gegen Ungläubige aus Sicht der Salafisten-Szene auf. Das ist ein Beispiel, ein weiteres aus dem Jahr 2016. Da sagt er, O Allah, hilf unseren Mujahid-Brüdern in Syrien, im Irak, in Palästina, in Afghanistan, in Somalia, in Tschetschenien und überall. Dafür muss man wissen, die Mujahid-Brüder oder auch die Mujahidin, damit sind immer islamistische Kämpfer gemeint. Das hat auch ein Gutachter später in einem Gerichtsverfahren noch erklärt, weil Chihi nämlich behauptet, dass Mujahidin auch Zivilbevölkerung sei, die eben friedliche Absichten verfolgt. Und das ist einfach nun mal nicht so. Und ein sehr prominentes Beispiel möchte ich noch hervorheben. Da wird nämlich einer der bekanntesten Terroristen, wenn überhaupt, unserer Zeit erwähnt. Und zwar aus dem Jahr 2019. Da spricht er zu den Zuhörern und Besuchern, als Osama bin Laden gestorben ist, warum seid ihr da nicht gekommen und habt das Abwesenheitstotengebet gesprochen? Und weiter im Text, wenn jemand so ein Abwesenheitstotengebet verdient gehabt hätte, dann wäre das Osama bin Laden gewesen.
Ja, verherrlicht ihn quasi.
Er verherrlicht ihn, falls irgendjemand den Namen noch nicht gehört haben sollte. Osama bin Laden war Chef der Terrororganisation Al-Qaida, die unter anderem für die Anschläge auf das World Trade Center und andere Gebäude am 11. September 2001 verantwortlich waren.
Absolut, genau richtig. Wie reagiert denn eigentlich auch, vielleicht mal als kurzen Kontext noch, Chi selber, besser gesagt das IKZ, unter dessen Dach das ja auch alles passiert, auf solche Vorwürfe?
Das IKZ hat sich lange bedeckt gehalten, soweit ich das zurückverfolgen konnte. Sie haben dann im Oktober 2024, da lief das Verfahren ja dann schon über 3 Jahre, haben sie eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sich von Gewalt und Aufrufen zur Gewalt distanziert haben, unabhängig davon, welche Menschengruppe entsprechend gemeint ist. Sie haben gesagt, sie wollen keinen Kalifatstaat in Deutschland anstreben. Und was vielleicht am wichtigsten ist, sie sagen, dass die Meinung der Prediger nicht ihre Meinung sind und dass es überhaupt Meinungsäußerungen sind und nicht mehr und nicht weniger.
Nicht die Werte oder Inhalte des Vereins widerspiegeln, irgendwie so haben sie es noch formuliert. Ja.
Genau.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hattest dann schon das Verfahren angesprochen, das Innenressort will Chihi für 20 Jahre außer Landes bekommen. Sie sind damit erstmal, oder ja, sagen, das soll passieren, doch er lässt ja nicht so kampflos das mit sich machen. Wie geht's weiter?
Nein, wir wissen ja schon von seinen Aufenthaltsgenehmigungen, dass er das gerichtlich eingeklagt hat, dass er die immer wieder bekommt. Und genauso ist er auch gegen diese Ausweisung dann vorgegangen. Es gibt im Juli 2022 dann ein Urteil des Verwaltungsgerichts Bremen, dass Chihi in dieser Klage Recht gibt und sinngemäß sagt, ja, das seien Meinungsäußerungen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Er sei keine Gefahr für die Öffentlichkeit und es gibt auch dann kuriose Argumentationen, beispielsweise, dass Terrororganisationen, die in Predigten erwähnt werden, teils ja nur vom Verfassungsschutz beobachtet würden, aber nicht verboten seien in Deutschland. Chihi selbst sagt in dem Zusammenhang, er unterstütze keine Terrororganisationen und jetzt sind wir wieder bei Osama bin Laden, den er ja namentlich erwähnt hat in Predigten, das sei ja eine Einzelperson. Also er würde ja nicht seine Sympathie für Al-Qaida damit ausdrücken, indem er Osama bin Laden als Einzelperson nennt.
Okay.
Wohlgemerkt, der Kopf der.
Ich wollte gerade sagen, ist der Kopf dieser Gruppe und wenn man über Al-Qaida spricht, kann man kaum einen Satz ohne Osama bin Laden formulieren.
So sieht's aus. Ja, er sagt auch, er wirbt auch nicht für einen militanten Dschihad, also den Kampf gegen Ungläubige. Seine Predigten seien abstrakt gehalten. Wie gesagt, Bittgebete für Personen oder auch Organisationen seien nicht als Solidaritätsbekundungen zu verstehen. beispielsweise eben ja für die Hamas oder für Al-Qaida. Ja, und die Behörden würden Zitate aus dem Zusammenhang reißen und das sei alles völlig falsch. Und letztlich gibt eben das Verwaltungsgericht recht, vielleicht nicht in diesem konkreten Punkt, aber es sagt eben, es sind Meinungsäußerungen.
Ja. Aber das ist ja schon überraschende Kehrtwendung dann, ne? Also auf einmal bekommt er recht, damit ist erstmal gerichtlich festgehalten worden, er darf in Deutschland bleiben. Jetzt kann aber wieder das Innenressort dagegen vorgehen. So passiert es dann ja auch.
Das Innenressort geht in Berufung und hat dann letztlich gut 2 Jahre später, September 24, sind wir jetzt Erfolg mit der Berufung. Weil nämlich die zweite Instanz tatsächlich Anhaltspunkte sieht dafür, dass Xi Terrornetzwerk unterstützt durch seine Predigten. Es gibt da auch ein maßgebendes Gutachten eines Islamwissenschaftlers, auf das sich die Richter stützen, der beispielsweise eben sagt, dass die Mujahideen, die für die er immer wieder betet, ja ausschließlich islamistische Kämpfer seien, dass es da keinen Raum gibt für Zivilengagement, wenn man diese Menschen erwähnt. Das ist einfach, der Begriff ist so festgelegt. Jetzt könnte dieser Rechtsstreit eigentlich an der Stelle vorbei sein.
Ja, wollte gerade sagen. Jetzt könnte man ja meinen, das ist doch jetzt endlich das Ende dieses jahrelangen Konflikts.
Das haben die Richter zumindest so gesehen. Die lassen nämlich keine Revision zu. Das wäre das Rechtsmittel, was noch übrig bleibt. Aber wir sind in Deutschland. Man kann gegen alles klagen, alles Beschwerde einlegen.
Xi hat es gemacht.
Xi hat es natürlich gemacht. Er hat eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Das heißt letztlich konkret, entweder sagt das Oberverwaltungsgericht, okay, doch, wir lassen die Revision zu. Oder es sagt, nee, wir lassen sie immer noch nicht zu. Und dann muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber entscheiden, ob das Gericht das so richtig entschieden hat.
Berechtigt ist, ja.
Genau, also nochmal die allerletzte Extrarunde in diesem Fall. Und ja, das Innenressort hat damals eigentlich auch schon Kritik geübt, sinngemäß, es ist gut, dass wir in Deutschland Beschwerden einlegen können, aber wie stehen wir denn jetzt natürlich als Behörde da? Wir kämpfen hier seit 4 Jahren dafür, diesen Mann für diese Aussagen abzuschieben, aber es klappt einfach nicht.
Aber hat er damit Erfolg? Er hat dann diese Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht? Hat er damit, ja, Erfolg?
Nein, erst okay. Auch in dieser Instanz dann letztlich zum zweiten Mal gescheitert. Und im August 2025 hat dann das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass Abis Xi aus Bremen ausgewiesen werden darf, dass er in seinen Predigten zum bewaffneten Kampf und zu Hass vor allem gegen Jüdinnen und Juden aufgerufen hat. Und einen Monat später haben Kollegen von Buten und Binnen dann bestätigt bekommen, dass Xi über den Flughafen Frankfurt am Main, wo Abschiebeflüge häufig stattfinden, entsprechend darüber Deutschland verlassen hat und dass er frühestens nach 9 Jahren, wohlgemerkt 9, nicht 20, wie ursprünglich gefordert, dass er dann erst wieder zurückkehren darf, wenn er denn möchte.
Also Stand jetzt ist er nicht mehr in Deutschland. Es war ein wirklich langer Prozess, bis es jetzt diese Entscheidung gab und auch das Handeln dann umgesetzt wurde. Ich weiß, dass du auch dir mal die Moschee, das IKZ besser gesagt, angeschaut hast. Ich habe schon eingangs in unserer Folge gesagt, das ist ja eigentlich eine eher unscheinbare Moschee. Wie würdest du das beschreiben, als du da warst? Wie war dein Eindruck auch?
Unscheinbar trifft es ziemlich gut. Von außen, man kommt da die Hochstraße entlang, wo eigentlich niemand spazieren geht. Es ist laut, die Autos fahren einfach nur, wollen aus Bremen raus und fahren vorbei und es läuft da niemand. Es ist ein Zweckgebäude, das gleichzeitig einen Förderkreis des Malerhandwerks beheimatet. Also da laufen auch Leute in den typischen weißen Malerklamotten rum und rauchen eine vor der Moschee. Wenn man allerdings sich zu den Freitagsgebetszeiten auffällt, die man online einsehen kann, da läuft dann so ein Ticker, bis wann das nächste Freitagsgebet startet. Und wenn man sich dann dort auffällt, dann strömen da wirklich die Menschenmassen lang an dieser ungemütlichen Straße entlang. Ich habe mich da natürlich auch am Freitag dort aufgehalten, weil es der Tag ist, wo die meisten Menschen die Gebete sich anhören und habe versucht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das war gar nicht so einfach. Ich habe letztlich mit 3 Menschen sprechen können, wobei einer von denen, meine ich, auch Teil des IKZ ist. Den kannte ich schon von Spiegel-TV-Dokus. Und ja, man hat natürlich ein sehr positives Bild von Xi gezeichnet. Also er sei ein sehr liebenswürdiger Mensch. Er hätte immer seinen Nachbarn geholfen, selbst den Nicht-Muslimen. Es sei alles Quatsch, was über die Predigten behauptet würde, sagen Leute, die nach eigenen Angaben ihn mehrere Jahre dort haben predigen hören. Was natürlich auch sein kann, weil, wie wir gesagt haben, häufig sind da auch gemäßigt religiöse Themen an der Tagesordnung. Also man muss nicht unbedingt die eine Osama Bin Laden-Rede mitbekommen haben. Es gab eine Aussage, die mich ein bisschen hart aufhorchen lassen. Da hieß es, er hätte immer wieder Probleme gehabt, weil er Wert auf Traditionen gelegt habe. Es gibt dort auch ein eigenes Frauengebetshaus. Am Eingang ist ein Schild, so geht bitte da lang. Das ist dann so ein Hintereingang so ein bisschen.
Also wird man getrennt, Frauen und Männer beten nicht zusammen.
Genau, also sehr traditionell, das ist eben auch Teil dieses salafistischen Verständnisses. Es muss nicht unbedingt der Gewaltaufruf sein, es kann auch einfach ein sehr traditionelles Islamverständnis sein.
Ich glaube, es ging auch darum, dass, ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster nehmen und sagen, er gehörte wohl auch zu dieser Bewegung, dass er das sehr wörtlich alles ausgelegt hat, was im Islam nachzulesen ist.
Genau, da kommen wir jetzt vielleicht zu einer Definition dieses Begriffs Salafismus, den wir jetzt immer wieder schon verwendet haben. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen bezeichnet Salafismus als Strömung des Islam, die sich ideologisch an den ersten muslimischen Generationen orientiert, also direkt nach Mohammed, und die ihre Lebensweise detailgetreu daran ausrichten möchten, wie es damals gewesen sein soll, laut dem Koran, die sozusagen so eine Art wahren Ur-Islam leben wollen, ähnlich kann man vielleicht vergleichen mit irgendwie orthodoxen Christen, die die Bibel wörtlich auslegen.
Ja.
Und eine Anpassung an moderne Gesellschaft gilt eben als unislamisch und führe zu Unglauben. Das ist erstmal ja so eine reine Einstellungssache. Kann ja natürlich jeder haben, wie er will. Es gibt aber auch eine Gewaltorientierung teilweise innerhalb dieser Strömung. Das fängt an bei einer Propaganda-Orientierung, also eine Art Missionierungsgedanke, aber geht eben weiter zu Gewaltaufrufen bis zu auch Gewaltausübung. Und da wird es dann eben sehr fundamentalistisch und dann eben auch verfassungsfeindlich, weil sobald die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgelehnt wird, erkennt der Verfassungsschutz da eine extremistische Bestrebung.
Das, finde ich, war ja auch so eine wichtige Frage, die da, finde ich, immer wie so ein Damoklesschwert drüber gekreist hat. Wo endet die freie Meinungsäußerung, ne? Und wo beginnt es dann quasi verboten zu werden oder also rechtswidrig zu sein? Das war ja auch immer wieder Thema dabei.
Absolut. Wir haben ja auch gesehen, dass es unterschiedliche Gerichtsauffassungen dazu gab, die das dann irgendwie bestätigen, dass man da ein bisschen schwankt. Und wir können natürlich auch nicht nachvollziehen, ob jetzt wirklich jemand in den Dschihad gezogen ist, weil Abbas Chi gesagt hat, wir müssen diesen Gotteskrieg oder sowas führen. Und das ist ja die spannende Frage, irgendwie auch im juristischen Sinne, ist ein Aufruf zur Gewalt quasi gleichzusetzen mit der Gewalttat? Also wir kennen auch im Strafgesetzbuch Paragraphen, die zeigen, dass der Aufruf zu einer Gewalttat auch schon bestraft wird. Und so ähnlich würde ich als Laie sagen, hat man das auch hier letztlich rechtskräftig abgeurteilt, dass man eben diesen Aufruf schon als jenseits der Meinungsfreiheit dargelegt hat.
Genau, das war quasi das, weswegen er dann ja auch ausgewiesen wurde aus Deutschland. Vielleicht am Ende auch nochmal die Frage, wir sprechen viel über den Islamismus in Bremen, aber vielleicht auch in der Region. Wie groß ist das Thema hier? Wie viele gibt es da, also Anhänger, vielleicht auch radikal Denkende? Kann man dazu Zahlen, Statistiken sagen?
Also der Verfassungsschutz Bremen geht laut seinem jüngsten Bericht von knapp 600 Personen im islamistischen Spektrum aus. Die Gefahr wird als hoch angesehen, weiterhin durch die Weltlage, Stichwort Gazastreifen, und eben ja durch diese dschihadistische, gewaltorientierte Strömung, die es da eben gibt. Der Verfassungsschutz weist auch darauf hin, dass es vermehrt Online-Aktivitäten gibt. Also man kann diese Mitglieder jetzt nicht unbedingt so greifbar machen, wie viele Leute sind in diesem Gebetsraum. Das sind in Bremen beispielsweise so 400 bis 500 Leute bei den hochfrequentierten Predigten. Aber wenn man das Ganze online streamt und dann eben noch diese Islamic Influencer hat, dann sind das natürlich noch sehr viele mehr Menschen. Und vor allem Jüngere natürlich auf TikTok und Co., die erreicht werden. Zu dem Punkt aktuelles Beispiel noch. Im IKZ gab es am 13. Dezember einen Vortrag mit Pierre Vogel alias Abu Hamza, also einem der Szene bekannten Salafistenprediger. Und der hat auf TikTok mehr als 180.000 Likes, was jetzt mit der Reichweite des IKZ nicht so erreicht werden würde. Die liegt so im vierstelligen Bereich. Da sieht man mal, wie groß diese Szenen werden, wenn man die passenden Personen eben hier an Bord hat. Und da sind schnell von den kleinen Zahlen sind wir da ganz schnell weg aus sehr viel größeren Zahlen.
Ja, und du hast ihn schon gesagt, den Namen Pierre Vogel sagt einem vielleicht auch was. Der war auch schon häufiger Gegenstand von Berichterstattung, der auch ja sehr fundamental mal Minimum argumentiert, wenn nicht sogar auch darüber hinaus. Also auch sehr in der Kritik steht und man nicht ganz sicher ist, ob er nicht nur gewaltfrei argumentieren möchte. So kann man es vielleicht formulieren. Pierre Vogel, der sich selbst auch Abu Hamza nennt, ist ein deutscher salafistischer Prediger und ehemaliger Profiboxer, der seit den 2000er Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des Salafismus in Deutschland zählt. Er erlangte öffentliche Aufmerksamkeit durch missionarische Straßenpredigten, Großveranstaltungen und eine starke Präsenz in sozialen Medien. Sicherheitsbehörden und Extremismusforscher werfen ihm vor, mit einer stark vereinfachenden, fundamentalistischen Auslegung des Islams zur ideologischen Radikalisierung beigetragen zu haben, auch wenn ihm selbst keine direkten Beteiligung an Gewalttaten nachgewiesen wurde. Den Namen Abu Hamza verwendet Vogel vor allem im religiösen Kontext und innerhalb der salafistischen Szene, während er in der öffentlichen Debatte weiterhin unter seinem bürgerlichen Namen bekannt ist. Auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben jetzt schon gehört, dass IKZ hat weiterhin auch Gastprediger vor Ort, Pierre Vogel einer davon. Wie geht's denn da jetzt generell weiter? Wie ist da der Stand?
Es ist nach außen hin ruhiger geworden. Also gerade wenn man sich die Social-Media-Aktivitäten an der vergangenen Monate anguckt, ist da relativ viel geglättet, gemäßigtes. Da werden Zitatkacheln gepostet mit Sätzen wie »Wen Allah liebt, leitet er zum Islam«. So, das ist ja erstmal nur eine normale Missionierungsform. Zu diesem Bild passt allerdings auch, dass der Verfassungsschutz ja eben häufig gemäßigte religiöse Themen feststellt beim IKZ. Und insofern muss das erstmal gar nicht heißen, dass da irgendein Wandel stattgefunden hat. Und wenn eben diese Prediger weiter da sind, dann ist ja Chihi letztlich tatsächlich nur einer von vielen gewesen, wie man es ja aus IKZ-Sicht als Verteidigung gesagt hatte, und jetzt fällt das eigentlich so gesehen auf sie zurück, weil jetzt eben klar wird, okay, es sind ganz viele andere hochsalafistische Prediger weiterhin dort.
Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verfassungsschutz Bremen wird weiterhin das IKZ im Blick haben. In einem Bericht von dem Verfassungsschutz hieß es ja auch, dass das IKZ beispielsweise jahrelang zusammengearbeitet hat mit schon verbotenen Gemeinschaften inzwischen, also da sind die auch schon immer wieder aufgefallen, wo es dann auch gegenseitige Predigten auf beiden Seiten gab und dass sie sich auch bei einer bundesweiten Missionierungskampagne beispielsweise engagiert haben als IKZ, die inzwischen dann auch verboten wurde. Also das alles gehört dann auch noch mit zu der Geschichte des IKZs. Damit schließen wir die Akte unseres Falls, doch eine Erkenntnis bleibt. Der Fall berührt eine der zentralen Fragen unseres Rechtsstaates. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wo endet die Meinungsfreiheit und wo beginnt strafbares oder verfassungsfeindliches Handeln? In Deutschland ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Sie schützt auch unbequeme, provokante oder religiös geprägte Aussagen. Nicht jede radikale Meinung ist automatisch rechtswidrig. Strafbar wird es erst dort, wo Grenzen überschritten werden. Wenn zu Hass aufgestachelt wird, wenn Gruppen entmenschlicht werden, wenn Gewalt legitimiert oder Terrororganisationen unterstützt werden. Genau diese Trennlinie ist juristisch schwierig. Worte allein reichen oft nicht aus. Gerichte verlangen konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr oder für eine tatsächliche Unterstützung extremistischer Bestrebungen. Sicherheitsbehörden hingegen bewerten bereits Ideologie, Sprache und Wirkung auf das Umfeld. Zwischen diesen beiden Perspektiven entsteht ein Spannungsfeld, das Fälle wie diesen über Jahre hinzieht oder auch verzögert. Dieser Fall zeigt, Meinungsfreiheit endet nicht erst bei der Tat, aber eben auch nicht erst bei jeder problematischen Aussage. Sie endet dort, wo aus Worten ein Werkzeug der Radikalisierung wird und wo der Rechtsstaat eine reale Gefährdung erkennen kann. Diese Erkenntnis bleibt also. Eine offene Gesellschaft muss viel aushalten können. Aber sie darf nicht blind sein. Der Schutz der Meinungsfreiheit und der Schutz vor Extremismus stehen nicht im Widerspruch. Sie verlangen eben eine genaue, oft auch unbequeme Abwägung. Und genau diese Abwägung ist eine der schwierigsten Aufgaben des Rechtsstaates. Thilo, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute erzählt hast. Ich danke dir.
Gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge und Tatort Nordwesten generell gefällt, dann freue ich mich wirklich über jeden positiven Kommentar unter einer Folge bei Spotify. Könnt ihr es direkt unter der Folge machen. Vielleicht kennt ihr noch Menschen, die diese Folgen auch interessant finden könnten. Vielleicht könnt ihr denen jetzt weiterleiten. Das alles hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.